Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder,
Maren
und Bianca aus der Naturmagie. Heute widmen wir uns einer Pflanze, die fast jeder aus der Küche kennt und die doch eine enorme Tiefe hat. Es geht um den Lorbeer, eine Pflanze zwischen Alltagsgewürz, heilkundlicher Tradition, magischem Schutz und ganz zentral dem Orakel von Delphi.
Genau, und wie immer schauen wir zuerst auf die Pflanze selbst, bevor wir uns ihren kulturellen, historischen und magischen Bedeutungen nähern. Denn gerade beim Lorbeer lohnt es sich, Mythos und Pflanze sauber auseinanderzuhalten und dann wieder zusammenzuführen. Botanisch sprechen wir heute vom echten Lorbeer, Laurus nobilis aus der Familie der Lauraceae, also der Lorbeergewächse.
Und das ist wichtig zu betonen, weil Lorbeer im Alltag oft sehr unscharf verwendet wird. Viele kennen zum Beispiel den Kirschlorbeer aus dem Garten. Der hat mit dem echten Lorbeer weder botanisch noch heilkundlich oder magisch irgendetwas zu tun.
Ganz genau. Laurus nobilis ist ein immergrüner Strauch oder Baum, der im Mittelmeerraum heimisch ist. Je nach Standort kann er mehrere Meter hoch werden und sehr alt. Es gibt Exemplare, die mehrere Jahrhunderte überdauert haben.
Allein das Immergrünsein ist schon spannend, wenn man später auf die symbolische Ebene schaut. Aber bleiben wir doch ganz nüchtern. Die Blätter sind lederig, lanzettenartig, deutlich geadert und verströmen beim Zerreiben diesen typischen, warmwürzigen Duft.
Ja, dieser Duft ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Die Blätter enthalten zahlreiche Ölzellen und sie sind auch der Teil der Pflanze, der traditionell am meisten genutzt wurde, sowohl kulinarisch als auch heilkundlich.
Der Lorbeer blüht aber eher unscheinbar, oder?
Genau, die Blüten sind klein, gelblich-weiß und erscheinen im Frühjahr. Botanisch interessant ist, dass der Lorbeer zweihäusig ist. Es gibt also männliche und weibliche Pflanzen. Nur die weiblichen Pflanzen bilden später diese kleinen dunklen Beeren aus.
Und die wurden ja historisch auch genutzt, zum Beispiel für die Ölgewinnung.
Richtig, das sogenannte Lorbeeröl oder Oleum lauri wurde aus den Früchten gepresst und hatte früher einen festen Platz in der Volksheilkunde.
Vielleicht auch noch ein Wort zum Standort?
Gerne. Lorbeer liebt sonnige, warme, geschützte Plätze. Er ist an das mediterrane Klima angepasst. Milde Winter, trockene Sommer und reagiert empfindlich auf starken Frost. Das erklärt auch, warum er in nördlicheren Regionen lange als kostbare Kübelpflanze galt.
Also keine Pflanze für raue Bedingungen, sondern eher eine, die Schutz und ein gewisses Maß an Stabilität braucht.
Ja, und genau diese Eigenschaften, Beständigkeit, Dauerhaftigkeit, Konzentration, spiegeln sich später auch erstaunlich klar in seiner kulturellen und symbolischen Bedeutung wider.
Bevor wir gleich diese Bedeutungen eintauchen, vielleicht noch kurz zu den alternativen Namen, unter denen der Lorbeer historisch auch bekannt war.
Sehr gerne. Neben echter Lorbeer finden wir edler Lorbeer, Gewürzlorbeer, griechischer Lorbeer und in antiken Quellen oft den Namen Daphne.
Und allein dieser Name führt uns schon ganz leise in Richtung Mythologie und damit auch zum Orakel von Delphi. Aber schauen wir doch zunächst auf die Inhaltsstoffe.
Wenn wir uns den Lorbeer heilpflanzlich anschauen, dann stehen ganz klar die Blätter im Mittelpunkt. Sie enthalten eine Reihe wirksamer Substanzen, die erklären, warum Lorbeer über Jahrhunderte medizinisch genutzt wurde.
Und das ist auch wirklich spannend, weil man ihn bis heute fast nur als Küchengewürz wahrnimmt. Dabei steckt da so viel deutlich mehr drin.
Was den Lorbeer so besonders macht, ist seine Zusammensetzung. Da ist zum einen das ätherische Öl mit 1,8% Xeniol, Eugenol und Linalool und dann kommen Bitterstoffe, Gerbstoffe, Flavonoide dazu. Also keine einfache Pflanze. Die Kombination macht den Lorbeer zu einer eher kräftig wirkenden Pflanze, nicht zu einem sanften Alltagskraut.
Das deckt sich auch sehr gut mit seinem Charakter. Nichts Weiches, sondern etwas sehr Klares, fast schon Strenges.
Genau. In der klassischen europäischen Heilpflanzenkunde wird Lorbeer vor allem als wärmend, bewegend und anregend beschrieben. Er wurde traditionell eingesetzt bei Verdauungsschwäche, Blähung, Völlegefühl, Trägermagen-Darmtätigkeit. Vor allem die Bitterstoffe regen die Verdauungssäfte an.
Also eine Pflanze, die Prozesse in Gang bringt, wo etwas stagniert.
Sehr schön gesagt. Zusätzlich wurde Lorbeer äußerlich angewendet, zum Beispiel in Form von Ölen oder Einreibungen, bei Muskelverspannung, rheumatischen Beschwerden, kalten, schmerzenden Gelenken. Hier spielt das ätherische Öl mit seiner durchblutungsfördernden Wirkung und wärmenden Wirkung eine große Rolle.
Man merkt, der Lorbeer ist eher eine Pflanze für Zustände von Kälte, Starre oder Blockaden, nicht für Entzündung oder Überhitzung.
In alten Quellen, etwa bei Hildegard von Bingen oder später bei Paracelsus, taucht Lorbeer immer wieder als Pflanze auf, die die innere Ordnung wiederherstellt, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Und das gilt nicht nur körperlich, sondern, greifen wir später nochmal auch auf die geistige Ebene.
Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, Lorbeer wurde traditionell maßvoll eingesetzt. Er gehört nicht zu den Pflanzen, die man hochdosiert oder dauerhaft verwendet.
Auch das passt erstaunlich gut zu seinem Wesen. Eher punktuell, gezielt und bewusst.
Ja, zusammengefasst kann man sagen, Lorbeer wirkt körperlich dort, wo Bewegung, Wärme und Klarheit fehlen.
Und genau diese drei Begriffe, Bewegung, Wärme und Klarheit, werden uns jetzt auch weiter begleiten. Denn sie führen uns direkt von der körperlichen Wirkung hin zur geistigen, symbolischen und schließlich auch zur orakelhaften Dimension des Lorbeers. Zunächst lohnt es sich sehr, das ätherische Öl separat aber zu betrachten, weil es noch einmal eine eigene Tiefe mit sich bringt.
Das ätherische Öl wird in der Regel aus den Blättern, teilweise auch aus den Beeren gewonnen, meist durch Wasserdampfdestillation. Chemisch dominiert, wie wir schon gesagt haben, vor allem 1,8-Cineol, dazu kommen Eugenol und Linalol.
Und das erklärt auch diesen charakterstarken Eindruck. Klar, durchdringend, fast kühl im Kopf und gleichzeitig warm im Körper.
Genau. Auf der körperlichen Ebene wirkt das ätherische Lorbeeröl schleimlösend, durchblutungsfördernd, muskelentspannend und leicht schmerzlindernd. Es wurde traditionell bei Erkältung, Muskelbeschwerden und Erschöpfungszuständen eingesetzt.
Mich interessiert beim Lorbeer ganz besonders aber die Wirkung auf das Nervensystem, denn da zeigt sich eine ganz eigene Qualität.
Ja, das ist spannend. Lorbeeröl wirkt klärend, aber nicht beruhigend im klassischen Sinne. Es macht nicht müde, sondern eher wach, gesammelt und fokussiert.
Ich erlebe es oft so, dass es Gedanken ordnet, nicht emotional tröstend, sondern fast wie ein inneres Aufräumen. Dinge treten klarer hervor, Prioritäten sortieren sich.
Das passt sehr gut. In der Aromakunde wird Lorbeer häufig beschrieben als Öl für mentale Erschöpfung, Entscheidungsschwäche, mangelnde Abgrenzung, fehlende innere Autorität. Er stärkt das Gefühl von innerer Standfestigkeit.
Und das ist etwas, das wir später beim Orakel vom Delphi wiederfinden werden. Nicht Wahrsagerei im Sinne von Vorhersagen, sondern Klarheit des Geistes, um eine Frage überhaupt stellen und verstehen zu können.
Lorbeer bringt Ordnung ins Denken und das ist eine Voraussetzung für jede Form von Erkenntnis.
Energetisch würde ich sagen, Lorbeer wirkt sehr stark auf den Kopfbereich, aber nicht abgehoben. Es verbindet Geist und Körper, statt sie zu trennen.
Und genau deshalb wurde er auch nicht beliebig eingesetzt. Lorbeer ist kein Öl für Dauerbeduftung, sondern eher für gezielte Momente vor wichtigen Gesprächen, Entscheidungen oder Übergängen.
Und eben vor einem Orakel.
Genau.
Denn wenn wir uns jetzt anschauen, wie Lorbeer im Apollonkult und im Orakel von Delphi verwendet wurde, dann sehen wir diese Qualitäten sehr deutlich wieder. Klarheit, Sammlung, geistige Ausrichtung.
Genau. Delphi war das bedeutendste Orakelheiligtum der griechischen Antike und Apollon galt dort als Gott des Lichts, der Ordnung, der Musik und der prophetischen Erkenntnisse. Der Lorbeer war ihm heilig.
Und das ist keine spätere esoterische Zuschreibung, sondern gut belegt. Lorbeer taucht in den Quellen immer wieder ganz konkret im Zusammenhang mit dem Orakel auf.
Ja, und zu einem ganz sichtbar. Apollon wird fast immer mit einem Lorbeerkranz dargestellt, als Zeichen seiner göttlichen Autorität und seiner Verbindung zur Weissagung.
Und auch die Phythia, also die Orakelsprecherin, stand in direkter Beziehung zum Lorbeer.
Richtig. Antike Autoren wie Plutarch, der selbst Priester in Delphi war, berichten, dass die Pythia Lorbeerblätter in der Hand hielt, einen Lorbeerkranz trug und teilweise Lorbeerblätter kaute.
Das Kauen der Blätter wird heute häufig sehr sensationell dargestellt, als würde Lorbeer eine Art Rauschzustand auslösen.
Und da ist die Differenzierung wichtig. Lorbeer ist keine halluzinogene Pflanze. Was er bewirkt, auch über sein ätherisches Öl, ist eher Fokussierung, Sammlung und geistige Wachheit.
Also kein Kontrollverlust, sondern im Gegenteil eine Art geistiger Ausrichtung.
Genau. Zusätzlich wurde Lorbeer im Tempel verräuchert. Auch das ist mehrfach belegt. Der Duft war Teil der rituellen Atmosphäre, zusammen mit Quellenwasser, Gesängen und strengen Abläufen.
Das Orakel von Delphi war ja kein spontanes, ich frag mal eben. Es war ein hochritualisierter Prozess.
Sehr stark sogar. Die Pythia bereitete sich vor, die Fragenden ebenfalls. Der Lorbeer war ein Teil dieser Vorbereitung, nicht als Zaubermittel, sondern als ritueller Träger von Apollons Präsenz.
Und dann gab es natürlich noch den Mythos von Apollon und Daphne.
Ja, der ist zentral für das Verständnis der Symbolik. Daphne wird, um Apollons Zugriffen zu entgehen, in einem Lorbeerbaum verwandelt. Apollon erklärt daraufhin den Lorbeer zu einem heiligen Baum und trägt fortan dessen Blätter.
Das ist spannend, weil hier Schutz, Verwandlung und Entzug eine Rolle spielen, nicht Besitz.
Und genau das spiegelt sich auch im Orakel. Apollon zwingt keine Wahrheiten auf, sondern eröffnet einen Raum, in dem Erkenntnisse möglich sind, aber immer begrenzt, oft rätselhaft.
Die berühmten Orakelsprüche sind ja oft mehrdeutig. Sie verlangen Klarheit im Denken und Verantwortung bei den Fragenden.
Und damit passt der Lorbeer wieder erstaunlich gut. Er gibt keine Antworten, er schärft den Geist, damit Antworten erkannt werden können.
Somit ist der Lorbeer im Orakel von Delphi weniger ein Mittel der Ekstase, sondern eher ein Symbol und Werkzeug für geistige Ordnung, Maß und Erkenntnis.
Und das ist auch das Bild, das aus den seriösen historischen Quellen hervorgeht, nicht aus späteren romantischen Überhöhungen.
Und von hier aus ist es nur ein Schritt zur magischen Verwendung des Lorbeers. Eigentlich mal ganz klein. Wenn wir das Orakel von Delphi aus weitergehen, dann sehen wir, wie sich die Bedeutung des Lorbeers fast nahtlos in spätere magische und symbolischen Kontexten fortsetzt.
Ja, der Lorbeer verlässt Delphi gewissermaßen, aber verliert seine Grundthemen nicht. Er bleibt verbunden mit Erkenntnis, geistiger Klarheit, Ordnung und Maß.
In der Magie wurde Lorbeer traditionell nicht für Liebeszauber oder emotionale Themen verwendet, sondern eher für Schutz, geistige Stärke, Erfolg und klare Entscheidung. Also für Situationen, in denen Haltung gefragt ist.
Das passt auch sehr gut zur historischen Verwendung von Lorbeerkränzen. Sie wurden nicht willkürlich verteilt, sondern als Zeichen von Sieg, Würde, Leistung, geistiger oder militärischer Autorität. Man denke an Feldherrn, aber auch an Dichter und Gelehrte.
Der berühmte Dichterlorbeer, das ist ja heute sprachlich präsent. Ein Lorbeerkranz steht nicht für Reichtum und Macht, sondern für geistige Leistung.
Und das ist interessant, weil wir hier eine direkte Linie zu Apollon ziehen können, dem Gott der Dichtung, Musik und Orden.
Auch in der Kunst und Literatur taucht der Lorbeer immer wieder auf. In antiken Darstellungen, in der Renaissance bis hin zur frühen Neuzeit, oft als Symbol für Unsterblichkeit, Ruhm und bleibende Wahrheit.
Und gleichzeitig bleibt er eine Pflanze, die man anfassen kann. Kein fernes Symbol, sondern etwas Lebendiges, Greifbares.
In der praktischen magischen Arbeit wurde im Lorbeer zum Beispiel geräuchert zur geistigen Klärung, als Blatt getragen oder beschriftet für Zielausrichtung oder als Kranz oder Zweig zum Schutz von Räumen verwendet, aber immer eher sparsam und bewusst.
Und das ist vielleicht das Wichtigste. Lorbeer ist keine laute Pflanze. Er wirkt nicht durch Überwältigung, sondern durch Konzentration.
Wenn man das alles zusammenfasst, Botanik, Inhaltsstoffe, ätherisches Öl, Delphi, Magie, dann zeigt sich ein sehr stimmiges Bild.
Ja, Lorbeer ist eine Pflanze der geistigen Ordnung. Er hilft, Fragen klarzustellen, nicht sie vorschnell zu beantworten.
Und vielleicht ist das auch eine seiner tiefen Verbindungen zum Orakel von Delphi. Nicht die Zukunft zu kennen, sondern den eigenen Standpunkt zu erkennen.
Sehr schön gesagt. Wenn wir den Lorbeer jetzt noch einmal als Ganzes betrachten, dann sehen wir eine Pflanze, die sich nicht aufdrängt. Sie wirkt leise, aber sehr eindeutig. Vom immergrünen Blatt über die körperliche Wirkung bis hin zum Orakel von Delphi zieht sich ein roter Faden. Lorbeer ordnet, bündelt und richtet sich aus.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum er über Jahrtausende hinweg nicht an Bedeutung verloren hat. Weil er uns nicht sagt, was wir denken sollen, sondern uns hilft, klarer zu denken.
Und genau darin liegt seine besondere Qualität. Nicht als Pflanze der großen Gefühle, sondern Begleiter in Momenten, in denen Haltung, Maß und Bewusstsein gefragt ist.
Damit schließt sich für uns der Kreis von der Botanik über die Heilpflanzenkunde, vom Duft des ätherischen Öls bis zum Orakel von Delphi.
Und vielleicht darf der Lorbeer genau dort bleiben, als Pflanze an der Schwelle zwischen Wissen und Erkenntnis.
Und damit möchten wir uns auch wieder verabschieden. Das war es schon wieder aus der Naturmagie mit
Maren
und Bianca. Und wir möchten euch auch nicht die Botschaft des Lorbeers vorenthalten. Der Lorbeer spricht: Ich wachse still im hellen Land, wo Maß und Ordnung Wurzel fand. Kein Ruf nach Macht, kein süßer Schein, nur klare Sicht tritt bei mir ein. Frag mich nicht nach fernem Glück, ich führe keinen Schritt zurück. Ich zeige dir, was vor dir steht, wenn dein Gedanke weitergeht. Mein Blatt ist Duft, doch kein Versprechen, kein Mittel, um das Maß zu brechen. Den Sieg, den kann ich dir nicht schenken, doch ich prüfe deiner Seel Bedenken. Ich stehe bei denen, die verstehen, dass Wissen heißt, sich selbst zu sehen. Ich bin kein Kranz für eitlen Ruhm, ich wach am Tor von Wort und Tun. Leg mich nicht auf dein Haupt im Spiel, trag mich, wenn Klarheit werden will. Denn wo der Geist sich selbst erkennt, bin ich der Zweig der Wahrheit nett.